D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ich wünsche euch einen herausragenden Dienstagabend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Eine Stunde Film. Wenn ihr eben in der Redaktionskonferenz gut zugehört habt, dann habt ihr schon den kleinen Wink verstanden. Den Berlinale-Ausblick, nachdem ja heute die Programmpressekonferenz war, auf der die Themen vorgestellt worden sind, den gibt's bei uns natürlich dann in der kommenden Woche, weil ja auch nächsten Donnerstag die 67. Filmfestspiele von Berlin beginnen. Und dann widmen wir uns auch ein bisschen ausführlicher dem Aufblick auf eben diese. Heute kümmern wir uns lieber um ein anderes Thema, nämlich um das Thema Filmmusik. Alec Empire, DJ-Produzentenlegende aus Berlin, hat die Filmmusik für Tarek Elals neuen Thriller Volt geschrieben und produziert. Der Film startet diese Woche und Alec Empire ist unser Gast heute Abend. Mit dem reden wir über Filmmusik im Jahr 2017 und wodurch die sich vielleicht elementar von dem unterscheidet, was wir noch so als Filmmusik im Kopf und im Ohr haben. Anna Wollner hat außerdem Drew Barrymore getroffen. Die Hollywood-Superstar-Frau ist ab Freitag zu sehen in einer neuen Netflix-Serie. Santa Clarita Diet heißt sie. Und das ist eine Zombie-Komödien-Serie. Bin ich sehr gespannt drauf. Außerdem gucken wir noch in zwei Neustarts im Kino, die auch an diesem Donnerstag anlaufen. Hidden Figures heißt der eine Film, habt ihr vielleicht schon ein bisschen was drüber gehört. Da geht es um die Verdienste der NASA-Frauen in den 60er Jahren, die irgendwo hinter verschlossenen Türen wichtige mathematische Prozesse erarbeitet haben, in deren Ergebnisse sich die Männerwelt dann sonnen konnte. Diesen Frauen ist mit Hidden Figures ein Denkmal gesetzt worden. Und wir werfen einen Blick in Ben Afflecks neues Mafia-Thriller-Drama. Da hat er Regie geführt und auch die Hauptrolle gespielt. Live by Night heißt dieser Film. Das also in dieser Stunde, eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Zombies. Kennen wir, ne? Haben wir zuletzt ungefähr 3,2 Millionen Stück von gesehen. Alleine in bisher 7 Staffeln The Walking Dead, in 6 Filmen Resident Evil oder wahlweise nach einer langen österreichischen Ski- und Snowboard-Nacht am nächsten Morgen im Spiegel. Die sind meist böse, treten in Massen auf, bewegen sich etwas langsamer als die Norm und wollen uns im Idealfall das Fleisch vom Gesicht nagen. Auf Netflix gibt's ab Freitag jetzt aber eine neue Zombie-Serie, die eher so in die Kategorie Familienunterhaltung bzw. Satire bzw. Persiflage fällt. Santa Clarita Diet. So eine Art Shaun of the Dead, nur in weniger britisch, dafür mehr amerikanisch. In der Hauptrolle Drew Barrymore, die sich jetzt mit der lieben Kollegin Anna Wollner getroffen hat. Und weil Anna die zweitgewissenhafteste Interviewvorbereiterin ist, die ich kenne, hat sie sich die erste Staffel der Spaß-Zombies vorher auch noch Binge-Watch-mäßig reingerissen.
Irgendwas geht vor mit meiner Frau.
Ich kann meinen Herzschlag nicht spüren.
Was? Das hier hat er erbrochen. Ich hatte kein Formaldehyd, deswegen das Olivenöl.
Das hier ist ziemlich groß, ziemlich blutig und ja auch ziemlich eklig und legt die Messlatte für die Zombie-Familienkomödie Santa Clarita Diet ziemlich hoch. Zumindest was den Würgefaktor angeht. In einer charmanten Mischung aus Desperate Housewives und Dexter präsentiert sich Drew Barrymore in Santa Clarita Diet als menschenfressende Vorzeige-Ehefrau, Mutter und Immobilienmaklerin mit einem exquisiten Geschmack für rohes Fleisch.
Ich fühle mich total lebendig. Ich habe endlos Energie und schlafe nur 2 Stunden die Nacht. Ich schaffe so viel.
Du isst Menschen auf.
Ich weiß, es ist nur, dass ich mir so viel mehr zutraue. Und ich kann jetzt in einem Zug rückwärts einparken.
Ja? Rückwärts einparken hin oder her. Sheilas neue kulinarische Gelüste werden zur Belastungsprobe für die ganze Familie. Denn irgendwie muss die Santa Clarita Diet, benannt nach dem adretten Vorort, ja gestillt werden.
Wir müssen jemanden töten, der es verdient. Ich denke, der Prototyp wäre ein junger, lediger Hitler.
Oh Gott, wir wären Helden!
Drew Barrymore hat an der absurd abgedrehten Komödie, die sie auch selbst mitproduziert hat, sichtlich Spaß. Zum Interview kommt sie mit einem Starbucks-Becher in der Hand. Farbe blutrot. Nein, das sei kein Blut, das sei einfach nur Eistee, beteuert sie direkt und legt Wert darauf, dass auch sie sich beim Verspeisen der blutigen Filmrequisiten das ein oder andere Mal überwinden musste.
I'm not gonna lie, it was gross. Everything was totally gross and I had to eat it all like so passionately and voraciously. So I just went for it. That part I loved. That's what got me past like the yucky taste of everything, was how much fun I was having with it. The raw chicken was like this weird wet cake, and sometimes it was like dehydrated apple slices that gave it like a human fleshy. Sometimes it was like this edible rubber stuff for entrails. One day it was ahi tuna, that was good.
Alles nur fake, natürlich, Hollywood halt. Für Barrymore geht es in Santa Clarita Diet auch nur auf den ersten Blick um den Zombie-Faktor.
In some ways the show isn't about the zombie and the killing. You know, it's really about this family and a marriage and, you know, trying to live life and band together.
Auch wenn Santa Clarita Diet mit viel Blut und flachen Witzen das ein oder andere Mal an die Belastungsgrenze des guten Geschmacks stößt, sei die Serie genau das, was wir heute brauchen.
You know, the world is difficult and it's such a hard time right now, and I think people need to get lost in their content and laugh and feel a certain way or transported, and entertainment can do that. So I thought this was really fun. And people need fun right now, you know?
Sagt sie und legt einen für sie ungewohnt besorgten Blick auf. Eigentlich wäre sie gerade lieber woanders, denn während sie in einer Berliner Altbauwohnung in Kudamm-Nähe genüsslich aus ihrem Eistee schlürft und Interviews am Fließband gibt, ist halb Amerika auf den Beinen und demonstriert im Rahmen des Women's March. In Gedanken sei sie bei ihnen, sagt sie zum Abschied, und stellt ihre Serie bewusst in den Hintergrund.
Seeing what women are doing today makes me very proud. And optimistic. So I'm glad, because I like peaceful protests. You know, roar like a lion, but please don't bite anybody. Today is honestly like the first day in a long time I can feel that optimism, because there's like a strength and an energy in the air because of what women are doing, and I love it, and I can't wait for my daughters to see that.
Eine am Ende dann auch noch erfrischend politische Drew Barrymore, die lieber gegen den amputierenden US-Präsidenten demonstriert hätte, als Werbung für ihre neue Zombie-Serie Santa Clarita Diet zu machen. Ab Freitag bei Netflix. Ich habe mich gefragt, lässt sich das nicht vielleicht irgendwie miteinander verbinden? Ne? So an alle hungrigen Zombies da draußen. 1600 Pennsylvania Avenue in Washington. Da könntet ihr aktuell mal mit ordentlich Appetit auf mehr oder minder funktionierende Hirnreste vorbeigucken.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Der Pastor meint, Sie sind Rechenexpertin bei der NASA. Ziemlich schwere Kost.
Allerdings.
Die lassen Frauen sowas. Das war nicht so gemeint.
Wie war es denn gemeint?
Ich bin nur überrascht, dass etwas so Anspruchsvolles.
Aha, Mr. Johnson. Wenn ich Sie wäre, würde ich jetzt nicht weiterreden.
Ich wollte nicht unhöflich sein.
Zu Ihrer Information, ich war der erste farbige weibliche Student an der West Virginia Graduate School. Tag für Tag analysiere ich die Messwerte von Luftverdrängung, Reibung und Geschwindigkeit. Ich führe mehr als 10.000 Berechnungen durch von Hand. Also ja, auch Frauen dürfen bei der NASA einige Dinge tun, Mr. Johnson. Und das nicht etwa, weil wir Röcke tragen, sondern weil wir Brillen tragen.
So sieht's nämlich mal aus. Hidden Figures ab Donnerstag in den Kinos ist eine dieser wahren Geschichten, bei denen man sich ein bisschen fragt, warum haben wir davon eigentlich nie zuvor irgendwas gehört? Möglicherweise, weil die Heldinnen dieses Films einfach niemals im Rampenlicht gestanden haben. Anders als Astronauten wie John Glenn, Alan Shepard, Neil Armstrong oder Buzz Aldrin, Namen, die man kennt. Aber auf der anderen Seite Catherine G. Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson? Nie was von gehört. Dabei waren diese Frauen damals in den 60ern maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Herren im Scheinwerferlicht glänzen konnten, dass die Raketen dahin geflogen sind, wo sie hin sollten, und dass am Ende auch eine Mondfähre auf diesem Trabanten landen konnte. Frauen wie sie waren es, Mathematikerinnen, die in stillen Kämmerlein gesessen haben und gerechnet haben, wie der Teufel, die da ausprobiert haben, die geguckt haben, was passiert wenn, was muss man ändern damit und so weiter. In der Großzahl tatsächlich Frauen, noch dazu farbige Frauen, und die hat man damals nun wirklich nicht mit großartigen Erfolgserlebnissen raus in die Öffentlichkeit und vor die Kameras lassen wollen. Daher die Hinterzimmer-Sisse oder wie immer die Mehrzahl von Hinterzimmern auch so ist. Im Film wird das teilweise ein bisschen, will nicht sagen albern, aber doch ein bisschen sehr flapsig dargestellt. Das war der Teil des Films, der mir dann nicht so gut gefallen hat. So eine Mischung aus auf der einen Seite großem Pathos, weil es dann diese Figur gibt im Film, gespielt von Kevin Costner. So ein Typ, der den Wert dieser Frauen erkennt und ihnen helfen möchte, auch die entsprechende Anerkennung zu kriegen. Das ist so ein bisschen, ja, herbeigetrickst im Film, denn in der Wahrheit hat es das nie so gegeben. Aber hier, wie gesagt, diesem amerikanischen Pathos geschuldet, musste so eine Figur her, die dann irgendwie dafür sorgt, dass diese Frauen aber ja eigentlich doch gewertschätzt wurden, in Klammern, was sie in Wahrheit nicht wurden. So, das ist halt der Hollywood-Anteil an diesem Film und da erspinnen sich dann teilweise so ein bisschen, ja, ich habe eben gesagt, will nicht sagen alberne Dialoge, wobei letzten Endes ist es schon ein bisschen albern, wenn ihr es euch mal anhört.
Wie ist der Status in Sachen Mathematiker?
Sie steht direkt hinter Ihnen, Mr. Harrison.
Hat sie Ahnung von Vektorgeometrie?
Selbstverständlich. Und sie kann sprechen.
Ja, Sir, kann ich.
Was jetzt?
Beides. Geometrie und Sprechen.
Ach ja, so ein bisschen. Das ist so diese dumme Püppchen-Nummer, die dieser Film überhaupt gar nicht gebraucht hätte. An so einigen Stellen ist mir das aufgefallen. Von daher ist es so ein zwiespältiger Tipp, mit dem ich euch am Donnerstag möglicherweise in diesen Film schicke, nämlich auf der einen Seite die wirklich interessante Geschichte dieser NASA-Frauen, dieser NASA-Mathematikerinnen, die mit ihren Rechenleistungen dafür gesorgt haben, dass überhaupt Raketen zum Mond fliegen konnten. Auf der anderen Seite diese hollywoodeske Übertreibung, dieses alberne, Herrgott, jetzt habe ich es halt so genannt, an ein paar Stellen ist es auch wirklich albern, dieses alberne und pathetische Getue drumherum. Da muss man vielleicht ein paar Abstriche machen, wenn einem das sehr auf die Nerven geht und man das so gar nicht ab kann, dann bleibt ihr vielleicht lieber draußen am Donnerstag, wenn ihr drüber hinwegsehen könnt und eine interessante Geschichte, wahre Geschichte sehen wollt über die Geschichte der NASA und auch über die Geschichte letzten Endes von Frauen, die nicht so durften, wie sie eigentlich gerne gewollt hätten, dann wäre es eine Empfehlung für euch, ab Donnerstag euch Hidden Figures im Kino anzugucken.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Als ihr es abbekommen wollt.
Ich habe ihn nicht erwischt.
Ah, muss er mehr trainieren und weniger wichsen.
Ganz kurz mal. Er hat seit einer Stunde Transit Control ins Ohr geflennt. Zeitgleich zum Zugriff in der Transitzone hat es dort einen verdammten Blackie erwischt. Ich frage das jetzt nur einmal. Hat irgendwer irgendwas zu dem Scheißdreck zu sagen? Okay, gut, so will ich euch hören. Das wäre das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Hörst du auch zu, Wolf?
Ich bin da.
Alles klar, dann macht euch vom Acker. Ich will euch morgen früh alle wieder ausgepennt in der Linie sehen. Gute Arbeit. Schönen Feierabend.
Stellt euch vor, die Flüchtlingssituation in Europa würde tatsächlich zur Flüchtlingskrise und in relativ naher Zukunft, in wenigen Jahren von jetzt abgerechnet, würde es hier auch bei uns in Deutschland komplett anders aussehen als zurzeit. Es gäbe Transitzonen an den Grenzen. Es gäbe tausende Flüchtlinge, die dort zusammengepfercht in behelfsmäßigen Lagern, in ausgedienten Industriehallen unter jämmerlichen Bedingungen vor sich hin vegetieren würden. Sie würden dort auf wahlweise Einbürgerung warten oder ihren Rücktransport. Stellt euch vor, längst würden die Menschen in den rechtsfreien Slums, in denen sie da leben, sich selbst überlassen. Und stellt euch vor, diese Situation würde permanent eskalieren. Brachiale Polizeieinsatztruppen hätten die Aufgabe, die wütenden Transits, wie sie genannt werden, auf Abstand zu halten und den Rest der Bevölkerung vor dem immer wütender werdenden Mob zu beschützen. Wenn ihr euch das alles vorstellt, seid ihr mittendrin in Tarek Elals neuem Film Volt, ab Donnerstag in den Kinos. Benno Fürmann spielt die Hauptrolle, nämlich einen dieser Polizeieinsatzkommando-Polizisten, der dafür zu sorgen hat, mit seinen, muss man fast sagen, Schlägertrupps, dafür zu sorgen hat, dass in diesen Transitzonen wenigstens halbwegs sowas Ähnliches wie eine Ordnung herrscht. Alles mit ziemlicher Brutalität, mit ziemlicher Korruption. Wer es sich leisten kann, irgendwie Geld aufzutreiben, kann sich möglicherweise freikaufen. Wer nichts hat, ist auch nichts in diesem Film. Ich habe mit dem Komponisten der Filmmusik von Volt gesprochen. Es hat mich sehr interessiert, weil der vor einer schwierigen Aufgabe gestanden hat. Er musste sich hineindenken in diese Situation, die nur wenige Jahre in der Zukunft spielt, in eine dystopische Welt, in der es nur noch diese von der Polizei gewaltsam hergestellte Ordnung ergibt, aber keine wirkliche gesellschaftliche Ordnung mehr. Er musste sich überlegen, wie kann sich das, was man da im Kino sieht, wie kann sich das anhören? Rausgekommen ist das hier. Genauso bedrohlich, wie der ganze Film aussieht, klingt er auch. Und der Mann, der diese Musik geschrieben hat für den Film, der ist eigentlich Techno-DJ und Produzent aus Berlin, heißt Alec Empire. Und er ist unser Gast heute Abend in Eine Stunde Film. Wie er da rangegangen ist, für so einen dystopischen Zukunftsthriller die Musik zu schreiben, das erzählt er uns gleich in Eine Stunde Film.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Diese Woche Donnerstag startet ein Film in den Kinos, der heißt Volt. Spielt so in naher Zukunft, wenige Jahre von hier an gesehen in der Zukunft. Dystopische Welt, die ganze Flüchtlingssituation ist wirklich zu einer Flüchtlingskrise geworden in diesem Film. Flüchtlinge zusammengepfercht in notdürftigen Unterkünften, absolute Ghettoisierung in alten Fabrikhallen, hausen die vor sich hin. Immer wieder zusammengepfercht, abgeriegelt und kontrolliert von einer relativ korrupten Polizeieinheit, die versucht, das Ganze irgendwie im Zaum zu halten, aber letzten Endes auch eigentlich nur versucht, seinen eigenen Arsch dabei zu retten. Der Mann, der im Hintergrund schon lacht, das ist derjenige, der die Filmmusik für diesen Film geschrieben hat. Alec Empire mit bürgerlichem Namen Alexander Wilke Steinhof. Alec, die Musik zu schreiben für so einen Film, der natürlich ein Thema aufgreift, das gerade aktuell ist, wo man aber trotzdem noch ein bisschen in die Zukunft denken muss und in dieses Worst-Case-Szenario reindenken muss. Hast du da auch von der Musik gesehen, so einen Schritt nochmal in die Zukunft gemacht, gegenüber dem, was du sonst machst, an Auflegen und an Songwriting?
Ja, ja, klar. Also das hat ja der Film sogar verlangt. Also wir mussten eine Stimmung kreieren, dass eben auch der Zuschauer versteht, er sieht jetzt keinen Film aus der Gegenwart und regt sich dann wahrscheinlich auf, weil er denkt, es ist natürlich übertrieben dargestellt, wenn man es so sehen würde. Weil die Welt sieht ja in 5 Jahren wahrscheinlich noch ähnlich aus wie jetzt oder 6 Jahren oder so. Und deshalb mussten wir durch die Musik eine Atmosphäre schaffen, die eben entfremdend wirkt, die ähnlich vielleicht bei vielen Science-Fiction-Filmen in den 70er Jahren oder frühen 80ern, wo man eben sieht, die Welt ist nicht ganz so fremd einem vom Visuellen her, aber man spürt, die Stimmung ist einfach anders. Sachen haben sich extremer entwickelt. Zum Beispiel, da ist ja dieser Gegensatz wichtig, der Polizeistaat oder eben die Polizei, die dann einfach nur noch durchgreift. Es gibt kaum noch Konzepte für die Flüchtlinge in dem Sinne. Und die Flüchtlinge müssen halt in diesen Zonen leben, sind da relativ sich selbst überlassen, weil sie werden halt nicht integriert. Und es ist halt diese Situation in der Schwebe, die eigentlich alles nur noch schlimmer macht. Und das fand ich eben spannend, musikalisch darzustellen.
Bevor wir dann noch ein bisschen mehr ins Detail gehen zum Thema Songwriting für Filme, also Filmmusik komponieren, lass uns mal kurz einen Schritt zurück zu dir gehen. Wir sind hier in Berlin gerade in einem Café bei dir um die Ecke vom Studio. Alec Empire, wann hast du angefangen, überhaupt Musik zu machen, zu mixen, aufzulegen?
Das ist sehr lange her. Also ich war damals in der Punk-Szene schon aktiv, in den 80er Jahren. Da war ich so Teil von so einer Punk-Band. Wir waren ganz jung noch und haben oft bei den Toten Hosen oder Goldenen Zitronen und solchen Bands als Vorbands gespielt. Das fanden damals alle lustig. Dann war ich natürlich gleich dabei, als die Techno-Szene Ende der 80er, Anfang der 90er hier losging. Und da habe ich eigentlich auch dann schon unter meinem Künstlernamen viele Sachen veröffentlicht. Und ab da ging das dann halt los. Dann habe ich die Band gegründet, Atai Teenage Riot, die vielleicht manchen ein Begriff ist auch. Ist eben sehr radikale, extreme elektronische Musik, wenn man es so beschreiben kann. Hat natürlich auch viele Einflüsse vom Punk und so weiter, aber auch Hip-Hop. Und natürlich waren wir damals so eine Art vielleicht Vorreiter, kann man sagen, oder Avantgarde zu vielen Sachen, die später gekommen sind, dann im Drum and Bass oder in der elektronischen Musik, einfach weil wir wirklich Sachen ausgereizt haben. Und das schlägt natürlich auch wieder die Brücke zur Filmmusik, weil die elektronische Musik ist sehr verknüpft mit der Geschichte der Filmmusik, finde ich. Also viele denken ja erst einmal an, da gibt es dann Kraftwerk und dann gibt es DJs und Dance-Musik und Disco und so weiter.
Und plötzlich war da David Guetta.
Ja, genau, so ungefähr, genau. Und aber wenn wir genauer hingucken, dann wissen wir, dass in der Filmmusik immer schon zuerst oft mit Synthesizern experimentiert wurde, mit elektronischen Sounds. Da ist halt wichtig zu nennen, sind solche Leute natürlich wie John Carpenter, die schon sehr früh pure elektronische Soundtracks komponiert haben, die oft auch sehr minimalistisch waren. Jetzt können wir natürlich viel mehr auftragen, weil man viel mehr Computerleistung hat. Und ich glaube, mittlerweile ist es eben nicht mehr so, dass man sagt, das Budget reicht nicht für ein Orchester, sondern der Regisseur meistens sagt, okay, wir wollen gezielt einen elektronischen Score, weil der eben die Stimmung des Films wiedergibt oder verstärkt oder die Geschichte besser erzählt.
Dass du den Soundtrack für Volt gemacht hast, ist nun kein Zufall mehr gewesen, weil der Regisseur Tarek Elail heißt. Mit dem hast du das Ganze schon mal gemacht.
Ja, nicht in der Form. Also damals war es in kleinerer Form, sagen wir mal, bei dem Film Chaostage. Da hat er mich kontaktiert und wollte eigentlich ein paar Songs lizenzieren, die er dann in dem Film untergebracht hat. Und dann hat er mich eben noch gefragt, an ein paar Stellen war noch Freiraum. Dann hat er gesagt, okay, ich weiß da jetzt nicht so genau, wie wir die Stelle spannend machen zum Beispiel. Fällt dir da was ein? Aber es war im Vergleich, sagen wir mal, 3% von dem, was es jetzt war, an Arbeit.
Okay. Es gibt zwei Herangehensweisen beim Schreiben von Filmmusik. Ich habe da neulich mit Hans Zimmer drüber gesprochen, der so das deutsche Aushängeschild in Hollywood ist. Und er hat gesagt, naja, es ist, viele denken immer, klar, der Musikfilmkomponist kriegt dann so eine Szene vorgelegt und die guckt er sich an und muss dann so eine Stimmung entwickeln und schreibt da Musik drauf. Er sagt, das ist gar nicht immer so. Teilweise ist es auch andersrum. Da kommt so ein Regisseur wirklich nur mit einer Idee und sagt, pass auf, ich habe es noch nicht gedreht, aber für die und die Szene, die läuft dermaßen ab, dass ich so mir das und das vorstelle, komponier mal was dazu. Wie habt ihr es gemacht?
Ja, dazu war gar nicht Zeit, weil Tarek hatte, ich glaube, 5 oder 6 Wochen noch bis zur Premiere beim Münchner Filmfestival. Und er meinte, du bist halt der, ich kenne alle deine Sachen, Alec. Ich weiß, ich muss dir jetzt einfach mal vertrauen und häng dich rein und wir ziehen es jetzt einfach schnell durch. Also jetzt war es wirklich so richtig traditionell, wie man sagt, Scoring to Picture, dass man eben wirklich anfängt, also klar, man weiß, wo man enden will, aber jedes Bild, und ich habe sogar auch mehr Musik komponiert, als dann nachher im Film vorgekommen ist. Also wenn man ja mal keine Musik hört, da ist oft sogar auch Musik gewesen, weil wir wollten einfach nicht nachher einen Tag vor der Premiere dastehen und dann so, da hätte man vielleicht doch Musik gebraucht, weil dann hätte es nicht mehr geklappt. Also dann war es einfach gut zu sagen, man gibt Tarek mehr und den Leuten beim Schnitt mehr zur Verfügung, als sie vielleicht nachher brauchen. Und was halt ganz gut war, dass ich dadurch wirklich mich auch sehr vertiefen musste in die Geschichte und vor allen Dingen in die Charaktere. Weil wir haben natürlich die Polizisten und natürlich den Hauptdarsteller Benno Fürmann, der den Polizisten Volt spielt.
Der auch noch einen, wir wollen nicht zu viel verraten, aber der auch noch einen interessanten Wandel hinlegen muss im Lauf des Films, den du ja sicherlich dann auch wieder musikalisch begleitet hast.
Und da ist eben der Punkt, er ist natürlich Polizist, er lässt sich nicht Gefühle anmerken die ganze Zeit. Also klar, es kommt mit dem Job, man ist ständig mit Bedrohung und Gewalt konfrontiert und muss natürlich seine Gefühle irgendwie für sich behalten. Und dadurch war es natürlich wichtig zu zeigen, was geht in ihm vor. Er hat halt einen Flüchtling umgebracht bei so einer Polizeiaktion und will
das halt vertuschen. So einer relativ brutal durchgeführten Razzia in einem dieser Camps.
Genau, und es ist eskaliert und erst denkt er, okay, er wird es erstmal vertuschen und muss erstmal sich darüber klar werden, was ist passiert. Und das geht natürlich nur auch mit der Musik an vielen Stellen, weil das ist dann die Herausforderung, finde ich, wo man eben mit der Musik ganz viel erzählen kann, was eben Dialog und so weiter oder auch Schauspiel nicht liefern kann.
Wenn du gleich zurückgehst in dein Büro, in dein Studio hier um die Ecke, womit beschäftigst du dich aktuell? Der Film kommt jetzt Donnerstag in die Kinos. Was machst du gerade?
Ja, ich arbeite gerade an einer Kollaboration mit Musikern, mit denen ich in Israel ein Album aufgenommen habe. Das Projekt heißt Emun. Das waren 4-stündige Improvisationssessions und wir versuchen die jetzt Ordnung ins Chaos zu bringen. Gibt auch noch andere Sachen. Atai Teenage Riot Album ist auch in Arbeit. Aber jetzt, heute, bin ich damit beschäftigt.
Fein. Und ab Donnerstag zu hören im Kino, Benno Fürmann zu sehen im Kino in Tarek Elals neuem Film Volt. Danke dir sehr, Alec Empire, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg und vielen Dank, dass eine Stunde Film dich hier um die Ecke bei dir im Kiez in diesem hölzernen Apothekerschrankencafé besuchen durfte. Vielen Dank.
Vielen Dank, danke.
Die Radio Wissen.
Film News.
Neue Berlinale Details. Der 31. Januar ist gewöhnlich der Tag in Berlin, an dem Festivaldirektor Dieter Koslik die Bären aus dem Sack lässt. Es ist der Tag der Berlinale Programmpressekonferenz, an dem letzte Details zum Festival gelüftet werden. Was kam heute dabei raus? Wir wissen jetzt, dass unter dem Vorsitz von Hollywood-Filmemacher Paul Verhoeven auch Maggie Gyllenhaal, Julia Jentsch und Star Wars-Neuling Diego Luna in der internationalen Jury sitzen werden. Wir wissen außerdem, dass Hollywood dieses Jahr mal wieder eher klein geschrieben wird. Die großen Filmnamen im Wettbewerb sind Trainspotting 2 und das Wolverine-Finale Logan, beide außer Konkurrenz. Eine besondere Ehrung in der Kategorie Berlinale Kamera geht in diesem Jahr unter anderem an die australische Hollywood-Legende Geoffrey Rush, der unter anderem auch in Stanley Tucci's neuer Regiearbeit Final Portrait zu sehen sein wird. Auch dieser Film im Wettbewerb außer Konkurrenz. Nächste Woche Donnerstag beginnt die 67. Berlinale. Dann gibt's hier bei uns mehr zum Filmfest. Affleck-Verwirrung und Monty-Python-Überraschung. Also jetzt versucht DC offenbar wirklich alles, um zum Erfolg zu finden. Erstmal schmeißt Produzent Ben Affleck den Regisseur Ben Affleck aus The Batman raus. Produzent Ben Affleck findet nämlich, dass Hauptdarsteller Ben Affleck zu viel Konzentration auf die Fledermausrolle braucht, um dabei auch noch Regisseur Ben Affleck sein zu können. Fürs Solo-Abenteuer The Batman sucht Produzent Ben Affleck also jemand anderen, der Hauptdarsteller Ben Affleck sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Davor kommt ja aber erstmal noch DCs Superheldenfilm Justice League raus und auch für den gibt es eine Besetzungsnews, die es in sich hat. Rund um Batman, Superman, Aquaman, Flash und Co. wird auch Monty Pythons Legende John Cleese mitspielen. Der legendäre Kopf der britischen Komikertruppe hat zugesagt und unterschrieben, er wird mit 77 Jahren in dem Superheldenfilm mitspielen. Als wer? Das wissen wir nicht, denn genau daraus macht DC ein sehr werbeträchtiges Geheimnis. Einen deutschen Untertitel würden wir dennoch gerne schon für das fertige Werk vorschlagen. Justice League, ein Fisch namens Wonder Woman. Nochmal zurück in die 80er? Bitte sehr. Was fällt euch ein, wenn ihr an gigantische amerikanische Fernsehserienerfolge der 80er Jahre zurückdenkt? Genau dieser alte Spruch hier. Denver und Dallas meint ein und alles. Ein Millionenpublikum hatten sie beide. Sowohl Dallas mit Larry Hagman und Patrick Duffy als auch der Denver-Clan mit Linda Evans und Joanne Collins. Es war die Zeit, als Serien noch wirkliche Blockbuster waren und die Tagesplanung nach dem Fernsehprogramm ausgerichtet wurde. Und weil Dallas seine Wiederauferstehung bereits hatte, mit 2 Staffeln 2012 und 2013 in Originalbesetzung, sind jetzt die anderen dran. Kein Witz, auch der Denver-Clan kommt nochmal zurück, allerdings mit neuen Gesichtern. Schon länger basteln die Macher von OC California und Gossip Girl an dieser Wiederbelebung. Jetzt gibt's den Namen der ersten Hauptdarstellerin, Natalie Kelly. Sie soll die treibende Kraft hinter dem neuen Denver-Clan sein. Die Story bleibt genau wie damals. 2 stinkreiche Südstaatenfamilien zicken sich gegenseitig um den Verstand, dieses Mal aber eher aus der Sicht der Frauen beider Familien erzählt, als aus der Sicht der Cowboy-Hut tragenden Oligarchen. Drehstart soll noch dieses Jahr sein.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wir könnten weggehen.
Wo sollen wir hin?
Irgendwo in die Wärme.
Mein Bruder Danny wohnt in Kalifornien.
Gott, nach Kalifornien würde ich sofort gehen.
Ich weiß nicht viel über ehrliche Arbeit, das sage ich dir.
Wieso? Wer redet denn von ehrlicher Arbeit?
Gut.
Wir machen nur, was wir machen wollen. Wir gehen dahin, wo wir hingehen wollen. Schlafen am Tag.
Möchtet ihr das Genre dieses Films raten oder habt ihr das schon längst getan? Ich finde, der Mafia-Thriller tropft da schon aus jedem einzelnen Ton, den man hören kann. Und große Überraschung, es ist auch einer. Live by Night heißt er, auch einer der Neustarts von diesem Donnerstag. Es ist ein Film, bei dem Ben Affleck quasi alles selbst gemacht hat. Im Gegensatz zu den gerade eben gehörten Film-News der Woche. Ne? Bei Batman hat er ja das Regieamt gerade abgegeben für den übernächsten Film. Da wurde es ihm ein bisschen zu viel. Hier in Live by Night war das offenbar anders. Er hat Regie geführt, er hat das Drehbuch geschrieben und er spielt die Hauptrolle. Eben jenen Joe, der im Ersten Weltkrieg für die Amerikaner gekämpft hat und seit seiner Rückkehr sich eher zum selbsternannten Anti-Establishment-Rebell entwickelt hat. Und das, obwohl er sogar der Sohn des Bostoner Police Deputy Superintendenten ist. Also, Elternhaus, Polizei, er selbst macht aber jetzt einen auf Gangster, hat die Schnauze voll von dem, was sein Land ihm angetan hat und sinnt auf Rache beziehungsweise darauf, sich einfach das zu nehmen, was er will. Immer noch, und das macht es ein bisschen schwierig manchmal beim Angucken des Films, immer noch mit so einer merkwürdigen Portion Gerechtigkeitssinn, also irgendwie doch wieder auch so ein bisschen so eine Art Batman-Mafia-Gangster zu den Zeiten der Prohibition. Es geht also viel um Schnapsschmuggel in diesem Film, in dem übrigens, und da wird es dann doch nochmal kurz interessant, in dem eigentlich ursprünglich mal Leonardo DiCaprio die Hauptrolle spielen sollte, als dieser Gangster, den jetzt Ben Affleck selber gespielt hat. Also hier genau andersrum als bei Batman, wo ihm alles zu viel wurde, konnte es hier gar nicht genug werden. Erst sollte DiCaprio der Gangster sein, dann hat Affleck gesagt, ach komm, ich mach das bisschen Gangsterspielen selber. Viele Frauen kreisen um diesen Joe drumherum, unter anderem gespielt von Elle Fanning, von Sienna Miller und von Zoe Saldana. Letzten Endes kann ich diesem Film gar nicht viel Böses andichten. Es klingt vielleicht ein bisschen verächtlich, wie ich da gerade drüber rede. Das liegt aber auch nur daran, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass diese ganzen Gangster-Mafia-Filme der vergangenen Jahre irgendwie sehr gleich waren. Diese Gangster-Typen, die wir da sehen, ähneln sich sehr. Das, worum es geht, ähnelt sich sehr. Der Look des Films, verglichen mit anderen Mafia-Gangster-Filmen, ähnelt sich sehr. Insofern, wenn man jetzt gerne Mafia-Gangster-Filme guckt, dann ist dieser hier für sich betrachtet gar nicht schlecht. Der ist schon auch spannend und Ben Affleck erzählt die Geschichte sehr schön flüssig und mit einem guten Spannungsbogen, der von vorne bis hinten funktioniert. Wenn man in den letzten Jahren aber einfach mehrere dieser Filme aus eben diesem Genre gesehen hat, dann ist es wirklich so ein bisschen wie, ah, okay, jetzt kommt wieder das und dann kommt wieder das und als nächstes, große Überraschung, kommt wieder das. So geht's einem in Live by Night bisschen häufiger mal. Also wenn ihr Mafia-Thriller-Profis seid, überspringt diesen mal. Müsst ihr den nicht gucken, guckt ihr vielleicht den übernächsten wieder. Bis dahin habt ihr vielleicht ansatzweise vergessen, wie das immer alles abläuft. Wenn ihr aber länger mal keinen mehr gesehen habt und so Bock habt auf dieses 20er, 30er Jahre Setting in Amerika, geht los im kalten Boston und spielt dann später im warmen Tampa. Wenn ihr Bock auf diese Bilder habt, könnt ihr euch Live by Night ab Donnerstag angucken. Ein trauriger Blick auf die Uhr verrät uns, was das schon wieder war. Mit einer Stunde Film für diesen Dienstag. Aber aus gut unterrichteten Kreisen habe ich gehört, dass es auch nächste Woche wieder einen Dienstag geben soll. An dem bin ich gerne wieder für euch da. Dann reden wir unter anderem über die Berlinale, die nämlich dann nur zwei Tage später kommende Woche Donnerstag beginnt. Werfen mal ein bisschen genaueren Blick auf das, was da uns dieses Jahr möglicherweise an spannendem Zeug gezeigt werden könnte. Da gibt es nämlich unter anderem auch wieder interessante Serien auf der Berlinale. Ein paar habe ich schon rausgepickt. Sieht alles gar nicht so schlecht aus. Für heute Abend sage ich Tschüss. Tom Westerholt ist raus.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.